1:1 der Talk auf Bayern 2. Herzlich willkommen Ihnen. Und die erste Frage an meinen Gast. Liest du heute noch gerne Kataloge?
Nein, aber die gibt es ja auch gar nicht, glaube ich.
Ja, höchstens Internet, aber ja. Das wäre kein Ersatz. Gast heute Svetlana Belesova, Schauspielerin, Drehbuchautorin, aufgewachsen auf der Krim und nun Ensemblemitglied bei den Münchner Kammerspielen.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Franziska Eder im Gespräch mit
Svetlana Belesova, kannte Deutschland aus den Versandkatalogen.
Das mit den Katalogen ist erklärungsbedürftig und wir nutzen die Kataloge, um in deine Kindheit und Jugend einzusteigen. Dein Vater hat in Deutschland gearbeitet, du warst auf der Krim und er hat Kataloge mitgebracht. Und die hast du dann durchgeblättert, oder?
Ja, genau. Also mein Papa hat nicht nur Kataloge mitgebracht, sondern er hat vor allem ganz viele Süßigkeiten und so weiter mitgebracht, die es bei uns eben auf der Krim in der Ukraine nicht gab. Und er hat eben diese Kataloge mitgebracht, weil ich glaube, die lagen irgendwie kostenlos einfach rum. Dann hat er welche mitgenommen und dann habe ich da die durchgeblättert und dann gab es da so Fotos von schönen Häusern und dann sah man auch so ein bisschen Deutschland oder das, was ich mir als Deutschland vorgestellt habe. Ja, und das waren dann so meine Bilder in meinen Träumen.
Was ging da auf für Bilder in dem Kopf eines kleinen Mädchens?
Naja, ich glaube, man muss vor allem vielleicht sich eher vorstellen, was für Bilder mich draußen vor der Tür erwarteten. Und das war also meine Heimatstadt vor allem. Ich bin ja in den 90ern, war ich klein, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Also es war einfach, es war alles heruntergekommen, es war schmutzig, es war Müll überall. Also es war wirklich nicht schön. Und dann waren da diese bunten, schönen, aufgeräumten Bilder. Und
von Einfamilienhäusern.
Genau, die bei uns gab es ja nur reihenweise Plattenbauten. Ich bin auch in so einer Plattenbausiedlung groß geworden. Und dieser Kontrast, glaube ich, sowas habe ich halt noch nie live gesehen.
Den Kontrast kann man nochmal aufmachen, auch an Beispielen. Also deine Eltern haben dich zum Beispiel zum Bus gebracht. Ja, man musste im Bus, hast du mal erzählt.
Ja.
War ja auch irre kalt, oder? Wie war Schulbus, wie war Plattenbau, wie war die Nachbarschaft?
Naja, diese Geschichte, die ich oft erzählt habe, um irgendwie auch zu zeigen, wie es so die einfachsten oder die selbstverständlichsten Sachen da nicht gab. Dass es zum Beispiel, es gab so diese Oberleitungsbusse und im Winter, damals war es noch kalt, mittlerweile ist es dort auch nicht mehr kalt, aber es war so kalt und diese Busse, die wurden nie geheizt und deswegen gefroren die Scheiben. Und es gab natürlich auch keine Ansagen, welche Haltestelle. Und ich musste dann so mir ein bisschen so Löcher freikratzen, um zu gucken, wo sind wir denn gerade, wie lange muss ich noch fahren.
War das trotzdem eine glückliche Kindheit oder war das keine glückliche Kindheit? Große Frage, ich weiß.
Das ist eine große Frage. Ich würde sagen, ich war kein glückliches Kind, nein.
Hat die Krankheit eine Rolle gespielt?
Auf jeden Fall.
Muss man auch erklären, du hast eine Autoimmunkrankheit.
Genau.
Inwiefern hat die deine Kindheit geprägt?
Naja, also die Autoimmunkrankheit, die ich habe, die führt dazu, dass mir Haare ausfallen. Also im Grunde genommen kann man sich das so vorstellen, das Immunsystem ist verwirrt und denkt, irgendwie körpereigenes Gewebe ist ein Fremdkörper und will das loswerden. Und das gibt es in verschiedenen Formen. Ich habe das mit den Haaren. Und das führte dazu, dass mir halt vor der Schule, da war ich so 6, haben mir so stellenweise angefangen, Haare auszufallen. Dann wurde es schlimmer und schlimmer. Mhm. Und natürlich, man wird in der Schule gemobbt, weil man irgendwie anders ist. Und natürlich fühlt man sich irgendwie, ja, man denkt, man ist irgendwie ein Freak oder was auch immer. Ja, und das ist natürlich, das macht kein Kind glücklich, weil ein Kind möchte irgendwie unbeschwert sein und ich war alles andere als unbeschwert.
Vor allen Dingen möchte ein Kind so sein wie alle anderen.
Total. Und Freunde haben und irgendwie als irgendwann dann auch gefallen natürlich und so und ja.
Und Kinder sind ja, also ich mag jetzt nicht die Kinder in Verruf bringen, aber ich sag's mal eher so, soziale Verbände können extrem gnadenlos sein,
ja,
oder?
Das habe ich auch gelernt, deswegen bin ich auch heute, wie soll ich sagen, immer noch Kindern gegenüber etwas distanzierter.
Wirklich?
Als manch einer,
ja.
Weil ich da, glaube ich, anders geprägt wurde. Ich habe Kinder von ihrer leider nicht der schönsten Seite kennengelernt.
Das kann ich mir vorstellen, dass dir ein Knopf aufgeht, wenn jemand sagt, ach, die süßen Kleinen. Und genau. Du denkst so, aha.
Habe ich anders erlebt.
Also auch keine Freundschaften mehr wahrscheinlich in diese direkte frühe Kindheit?
Ja, total. Und auch dieses in die Schule gehen und immer alleine, das war, ja.
Nochmal kurz, Stromausfälle, Oberleitungsbus, Plattenbau. Gab es da eine ärztliche Versorgung, was diese Krankheit angeht?
Ja, nee, nicht wirklich. Die Ärzte waren ratlos und tatsächlich ist das auch ein bisschen das Verhängnisvolle gewesen, als ich dann mit 19 nach Deutschland gekommen bin. Da haben mir die Ärzte in Deutschland erklärt, was es ist. Also dort wusste niemand, was das ist. Es wurden mir irgendwie so verschiedene Sachen wurden ausprobiert. Das hat alles nichts genützt, weil die hatten einfach keine Ahnung. Und mir wurde dann in Deutschland dann auch leider gesagt, ach ja, hätte man gleich eingegriffen, hätte man vielleicht noch was bewirken können, aber nicht irgendwie 12 Jahre später.
Wie bist du an dem Tag aus der Praxis, wenn die das sagen?
Boah, daran kann ich mich nicht mehr erinnern.
19 Jahre leiden umsonst.
Nicht umsonst. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man was machen kann, ist immer noch, sagen wir mal, vielleicht so 60% oder 50%. Und es gibt immer wieder Fälle, aber nur einfach nur zu wissen, ach, schade, es hätte vielleicht.
Du hast gerade gesagt, dein Bild von Kindern ist nicht so romantisiert, wie andere das vielleicht haben. Dieses Außenseitertum kann einen ja zwangsläufig, nicht freiwillig, aber zwangsläufig stärken. Hat dich das auch gestärkt als Mensch?
Ja, das glaube ich total. Absolut. Ich glaube, ich frage mich manchmal, also überhaupt, ich bin oft heutzutage irgendwie, denke ich, oh wow, dass ich da irgendwie unbeschadet davongekommen bin. Das ist schon toll. So, und ich glaube, das gibt mir heute irgendwie so eine Stärke, weil ich denke, okay, also man hätte da auch untergehen können.
Schauspielerei ist ein Beruf, wo man sich auch extrem dem Publikum aussetzt. Ich stelle mir das als eine total brutale Situation vor, auf einer Bühne, vor einem Theaterpublikum. Bist du da auch autark oder unsicher?
Nee, ich liebe das. Ich liebe das, weil das eine kontrollierte Situation ist. Und weil ich dort, keine Ahnung, ich gehe da raus und ja, es ist vielleicht so ein Klischee beinahe, aber ich stehe da nicht als ich. Als Person. Ich bin da eine Performerin, Darstellerin, vielleicht spiele ich sogar eine Rolle. Heutzutage ist das ja nicht unbedingt der Fall. Oft ist man ja einfach Performer oder was auch immer.
Gerade in den Kammerspielen.
Aber trotzdem. Und das ist für mich die totale Befreiung. Ich liebe das.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Franziska Eder trifft
Svetlana Belisova. Schauspielerin und Drehbuchautorin.
Die gerade einen sehr ernsten Gesichtsausdruck hatte. Macht das was mit dir, wenn du Russisch hörst? Ich hatte kurz den Eindruck, deshalb frage ich.
Nee, ich habe mich eher, ach doch, ja, doch, macht es. Und es macht viele Dinge und viel zu viele Dinge. Weil einerseits ist das die Muttersprache, mit der ich aufgewachsen bin. Meine Eltern sprechen in erster Linie Russisch. Und andererseits ist es auch die Sprache des Landes, das gerade meine Heimat überfällt. Ja, es sind sehr, sehr gemischte Gefühle.
In München leben viele Menschen mit ukrainischen Wurzeln. Es leben auch Russen hier. Gibt es Kontakt zu russischen Menschen hier in München von dir?
Ich habe eine sehr gute Freundin von mir. Die ist in Russland geboren und aufgewachsen. Ihre Eltern leben zwar immer noch dort, aber sie verurteilt das auch alles natürlich. Tatsächlich sind meine Kontakte vermehrt eben Menschen aus der Ukraine.
Du bist aufgewachsen auf der Krim und dann 2007, glaube ich,
genau,
nach Deutschland gekommen. Ja. Da warst du keine 20.
19 war 19. Ich, ja.
Und dann studiert. Was für ein Fach?
Ja, studiert habe ich zuerst Medienwissenschaft.
Da lacht sie.
Und Politikwissenschaft. Ach, was ich alles studiert habe. Ja.
Und dann war es aber nix, oder?
Nee, das war nix. Irgendwie dann habe ich angefangen. Aber weswegen es schon was war, es gab halt in dieser Uni eine ganz tolle Studentenbühne. Und da bin ich irgendwie mit dem Spielen in Kontakt gekommen und habe dann einfach irgendwann gemerkt, oh verdammt, ich sitze in dieser Vorlesung und warte auf die Probe am Abend. Dann habe ich gedacht, nee, dann studiere ich wohl irgendwie nicht das Richtige. Und das war dann der Impuls, eben diese ganze Vorsprechreiseabenteuer an staatlichen Schauspielschulen zu beginnen.
Da gehen wir gleich rein in dieses Abenteuer. Das war ja auch kein leichtes. Aber Jetzt nochmal wegen der Kataloge. Wie war dann der Abgleich, das Katalogbild, dass sich das kleine Mädchen auf der Krim die Kataloge anschaut und dann sitzt sie im gelobten Land sozusagen? Oder war es nicht so gelobt?
Doch, ich war fasziniert. Das erste Bild, ich war tatsächlich vor dem Studium einmal in Deutschland. Und da weiß ich noch, wir sind mit dem Bus gefahren. Und damals gab es noch Grenzkontrollen zwischen Polen und Deutschland. Und als wir über die Grenze gefahren sind, das Erste, was ich gesehen habe, waren Windräder. Ich war baff, ich habe noch nie Windräder gesehen.
Die sind hier in Bayern sehr umstritten.
Ja, ich weiß, aber ich dachte, oh mein Gott, das ist so schön. Für mich war das so das Hightech-Land, so das ist Deutschland. Deswegen, ich mag Windräder immer noch.
Das ist sehr schön, das gerade in Bayern zu erzählen, weil da gibt es ja eine sehr polarisierte Diskussion um Windräder. Und dann gab es einen lustigen ersten Studentenjob, wenn das stimmt, bei VW.
Ach so, ja, stimmt. Das war ganz toll. In Dresden, wo ich studiert habe, gab es die sogenannte gläserne Manufaktur von Volkswagen, wo damals in Handarbeit tatsächlich so das Luxusauto von Volkswagen Phaeton produziert wurde. Mhm. Und da haben ganz viele Studenten gearbeitet, die Führungen gemacht haben. Es war auch so ein Tourismusmagnet, kann man sagen, in Dresden. Und wir haben dann Leute durchgeführt und erzählt, wie diese Autos gebaut werden.
Auf Russisch?
Ich habe das auf Deutsch, Englisch und Russisch gemacht.
Oh, ein unfassbares Sprachtalent.
Ja, Gott sei Dank, wo wäre ich denn sonst
ohne? Muss man sich ja mal vorstellen. Als Schauspielerin muss man ja die Sprache, auf der man spielt oder auf der Bühne steht, quasi inhalieren.
Ja, aber mittlerweile ist Deutsch für mich.
Ist dir das leicht gefallen mit Deutsch auch?
Naja, es gab eine Phase, wo es schwer war, aber ich wohne schon mittlerweile, was seit 2007 haben wir gesagt, es sind 19 Jahre dieses Jahr.
Ja, ich kann mir jetzt nur vorstellen, ich komme eher aus der Richtung gedanklich, Deutsch ist, weiß ich nicht, vielleicht jetzt keine besonders schöne Sprache.
Oh doch, ich mag Deutsch. Wirklich? Das finde ich auch, oft wird so auf Deutsch geschimpft. Ich habe Deutsch immer geliebt.
Das ist ganz praktisch, wenn man damit arbeiten muss. Es gab dann du hast vorher gesagt, eine Reise, ein Abenteuer, nämlich die ersten Vorsprechen, die ersten Aufnahmeprüfungen. Und da habe ich einen Satz von dir gefunden, wo du sagst, der erste Tag an der Schauspielschule in Dresden war der schlimmste in deinem Leben. Woher kommt dieser
Ach
Satz?
Ach so, das war nicht die Schauspielschule. In Dresden gibt es keine Schauspielschule. Das war die Schauspielschule in München. Das war tatsächlich nach der Aufnahme. Und das kommt daher, ich habe ja irgendwann, als ich war wie alt, 14, 15 war, habe ich komplett die Haare verloren. Mhm. Also auch so das schlimmste Alter. Naja, jedenfalls habe ich seitdem immer eine Perücke getragen. Und mit Perücke bin ich auch an der Schauspielschule aufgenommen worden. Aber mir war klar, ich kann dieses Studium, wo man irgendwie komplett sich nackt macht und irgendwie sich komplett zerlegen muss, um dann eine Künstlerpersönlichkeit zu werden oder was auch immer. Ich kann das nicht, also
mit Perücke.
So. Hm. Und das war der erste Tag, an dem ich in die Schauspielschule kam, ohne eine Perücke zu tragen. Und ich habe mich so geschämt. Ich finde es auch immer sehr interessant, das aus meiner jetzigen Position zu analysieren, weil das war komplett selbst gemacht. Die Leute mir gegenüber, die waren total nett, die waren total lieb. Es hat keiner mir das Gefühl gegeben, ich wäre irgendwie, keine Ahnung, hässlich oder was auch immer. Aber ich habe mich so geschämt, deswegen, das war ein krasser Tag.
Und jetzt sitzt Svetlana Belesova mir gegenüber, wunderschön und vor allen Dingen tätowiert am Kopf. Ja. Wann kam es zu dem Tattoo?
Das habe ich tatsächlich direkt vor der Schauspielschule gemacht, weil ich dachte, ich muss da irgendetwas haben. Das war so wie so eine Art Versuch, irgendeine Art von Schutz aufzubauen.
Sind diese Wunden, die diese Krankheit geschlagen hat, überwunden?
Ich glaube, nee, nicht komplett. Ich glaube, ich kann damit mittlerweile, Gott sei Dank, ziemlich gut umgehen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, also ich weiß nicht, ob ich jemals damit okay sein werde. Ich weiß es nicht. Ich glaube fast nicht.
Also immer noch ein Quell einer bestimmten Verunsicherung,
total,
was man nicht sozusagen los wird.
Total.
Du hast gerade gesagt, die Reaktionen damals an der Schauspielschule waren toll. Sind die Reaktionen heute in deinem Leben immer noch toll? Sind die Menschen toll oder sind sie
unterschiedlich? Ist unterschiedlich. Ich glaube, mein Hauptproblem ist, dass ich so anders wirke, als ich bin. Ich glaube, viele denken, ich mache das freiwillig Und dann natürlich, was...
Dann unterstellt man so eine Radikalität,
genau,
oder
die
irgendwas.
Ich überhaupt nicht habe. So. Und ich glaube, das ist mein Hauptding. Und natürlich auch schon dieses sich attraktiv fühlen, weil eine Frau heutzutage leider hat immer noch auf eine bestimmte Art und Weise auszusehen. Ich bewundere total die Frauen, die in der Lage sind, sich komplett davon zu befreien. Ich bin nicht komplett dazu in der Lage. Dazu muss man auch sagen, ich bin halt osteuropäisch sozialisiert. Da ist es noch mal heftiger.
Wie war ansonsten der Weg in die Schauspielerei? War das ein harter Weg oder war das ein spaßvoller Weg?
Oh nee, spaßvoll war das.
Da schüttelt sie sofort den Kopf.
Nee, es gab schon, also spielen ist wunderbar, aber ich hatte natürlich auch, jetzt merke ich, mein Gott, da denkt man, wie hat sie
wie
das alles
ist
überlebt?
Sie denn?
Nein, alles, was ich erzähle, ist so, ja, aber da gab es das, da gab es das.
Dafür ist Bayern 2 da, das ist genau der richtige Sender. Ne,
weil ich hatte natürlich mit der Sprache zu kämpfen, sehr stark.
Ja.
Ne? Ich hatte am Anfang zum Beispiel in einem Szenenstudium, ganz witzig, ich sollte so eine ganz fröhliche Frau spielen und dann war mein Feedback immer, oh, wieso klingst du so genervt, jetzt hör auf genervt zu sein. Und ich dachte, aber ich bin doch nicht genervt. Und dann hatte ich Phonetikunterricht mit einem ganz tollen Experten da an der Schauspielschule und dann habe ich deutsche Intonation für freundlich gelernt und habe dann begriffen, ach, ich konnte die Intonation einfach nicht.
Wie ist die deutsche Intonation?
Die geht oft
freundlich
nach oben. Genau. Und die russische und eher so osteuropäische Sprechmelodie, die geht sehr schnell und ziemlich stark nach unten, was in einem deutschen Ohr total das Gefühl erzeugt, die Person ist passiv-aggressiv oder genervt. Aber das sind wir eigentlich gar nicht. Und das war so ein Missverständnis. Und dann, aber es wurde immer besser und immer besser dann mit der Sprache, bis es dann geklappt hat.
Zu Gast bei Franziska Eder auf Bayern 2.
Svetlana Belezova, Kammerspielerin.
Die Musik, die wir gerade gehört haben von Robert Stadlober, da muss ich nochmal zurück an das Publikum, ist von Kurt Tucholsky. Erster Satz war, oh hochverehrtes Publikum, bist du wirklich so dumm? Und Svetlana Belisova ist neben mir in schallendes Gelächter ausgebrochen. Scheinbar kannst du mit dem Satz was anfangen oder mit der Frage.
Oh Gott, nein, oh nein, ich wollte nicht, dass das...
Ja, so ist es.
Einfach Klappe halten.
Aber das Kammerspielpublikum kann ja kein ganz dummes sein.
Nein, und wer bin ich, um darüber zu urteilen, wer dumm ist und wer nicht dumm ist? Zu meiner Rechtfertigung muss ich sagen, ich bin oft auch im Theater und gucke mir was an und denke, okay, ich bin dumm, weil die Dinge irgendwie sehr intellektuell sind.
Und weil man die Kontexte nicht gleich begreift, oder?
Naja, ja, oder weil ich das Gefühl habe, ich muss irgendwie 10 Jahre Dramaturgie studiert haben, um all die Bezüge und Querverweise zu begreifen.
Das ist lustig, dass das jemand von den Kammerspielen sagt.
Ja, ich solidarisiere mich gern mit den einfachen Leuten.
Du hast gesagt, Theater hat sich ja auch verändert. Man spielt nicht nur Rollen als Schauspielerin, man macht viel Performance, man steht viel in echt direkt auf der Bühne. Was war das Forderndste, was du gemacht hast in den letzten Jahren?
Also ich denke gerade darüber nach, wie ich das Wort das Forderndste...
Vielleicht finden wir ein anderes Wort.
...interpretieren soll, aber ich werde das jetzt gleich erklären, wie ich das... Weil ich habe einige Dinge gemacht, wo ich, sagen wir mal, nicht ganz dahinter stand.
Mhm.
Und das ist vielleicht für mich als Schauspielerin, als Künstlerin nicht gerade fordernd, aber es ist insofern herausfordernd, dass man da einfach... Man muss arbeiten, weil man einfach den Job hat, egal was man davon hält, was man da tut, das mit Überzeugung zu tun.
Mhm.
Weil ich tue keinem einen Gefallen, wenn ich die ganze Zeit beim Spielen so ein bisschen mich dafür entschuldige, was ich da mache, dann ist es für alle einfach blöd. So. Aber ich glaube, das Forderndste, aber auch gleichzeitig das Schönste war ein Stück, was wir hier an den Kammerspielen gemacht haben. Es hieß Green Corridors. Mhm. Das hat eine ukrainische Dramatikerin, Natalka Voroshpit, geschrieben.
Wurde hochgelobt damals auch, ja.
Genau, und es geht um 4 ukrainische geflüchtete Frauen in Europa. Und das Tollste in diesem Stück, wenn man das so ausspricht, denken alle so, um Gottes Willen. Aber dieses Stück hatte ganz viel Humor, also richtig, wie ich es mag, so schwarz und irgendwie so richtig teilweise bitterböse, auch so eben die menschlichen Kuriositäten so ein bisschen nach außen kehrend. Und das war aber auch sehr fordernd in dem Sinne, als da eben 3, also ich war eine der geflüchteten Frauen und die anderen 3 waren wirklich geflüchtete Schauspielerinnen, die dann teilweise, ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, aber die hatten dann auch eine Geschichte, wo ich sehr bewundert habe, wie sie trotzdem, was ihnen privat widerfahren war, dass sie da trotzdem das gespielt haben oder vielleicht gerade deswegen.
Angefangen hast du am Staatstheater in Nürnberg.
Genau.
Was bekommt man für Rollen, wenn man als Schauspielerin anfängt? Oder wird man sofort ins kalte Wasser geworfen und muss alles bedienen?
Ja, und das fand ich in Nürnberg auch toll. Ich habe vor allem in Nürnberg ganz viele, ich habe wahnsinnig viel gespielt, das war großartig. Und ich habe vor allem ganz viel für kranke KollegInnen eingesprungen. Mhm. Ich liebe das. Du wirst früh angerufen und musst abends für jemanden einspringen. Und dann in ein Stück, das du gar nicht kennst oder vielleicht hast du 2 Tage Vorlauf oder so. Das habe ich ganz viel gemacht und dadurch habe ich da fast in jedem 2. Stück oder so mitgespielt.
Das heißt aber, ich habe eine gute Auswendiglernerin vor mir sitzen, oder?
Ja.
Wie schafft man sich ein Stück drauf innerhalb von einem Tag?
Also in meinem Fall ist es einfach so eine Konzentrationsbegabung. Ich kann mich extrem gut konzentrieren und dann ist es so, als würde ich Record drücken. Und dann merke ich mir das.
Wird die Festplatte irgendwann gelöscht oder könntest du Texte von damals?
Müsste ich hochholen. Also man kann sich das so vorstellen, als würde man so eine Schicht Erde auf die nächste und dann die andere sozusagen wird darunter begraben. Aber ich könnte da schon das wieder rausgraben, aber ich müsste den Text schon irgendwie noch auffrischen.
Von Nürnberg geht's nach Bochum.
Ja.
Warum und was war das für eine Zeit?
Naja, Bochum stand tatsächlich fest, bevor ich nach Nürnberg ging, weil da war schon klar, dass Johann Simons, den man in München auch ganz gut kennt, nach Bochum geht, aber bis dahin war noch ein Jahr. Und ich dachte, ja, ich muss aber dieses Jahr von irgendwas leben und ich will auch nicht nur warten. Und dann hatte ich das Glück, dass ich in Nürnberg dieses Jahr verbringen konnte und dann ging es eben nach Bochum mit Johann Simons.
Und dann ging es nach München und dann gab es auch noch sowas, was Corona-Pandemie hieß.
Ja.
Und was für SchauspielerInnen auch extrem herausfordernd war. Wie war diese Zeit?
Das war schrecklich. Ich dachte, ich werde Alkoholikerin oder ich werde wahnsinnig. Gott sei Dank habe ich dann eine dritte Lösung gefunden.
Wie war die dritte Lösung?
Ja, die dritte Lösung war tatsächlich, was jetzt so mein zweites Standbein geworden ist, war das Drehbuchschreiben. Ich hatte oft, eigentlich schon sehr oft so Ideen, Inspiration, dass ich dachte, ah, das ist doch, oder ah, tolle Geschichte. Und irgendwann habe ich festgestellt, ja, als Schauspielerin kannst du halt das nur bedingt irgendwo unterbringen. Klar, du kannst dich so von Menschen inspirieren lassen, aber am Ende ist die Geschichte die, die du bekommst. So, und das war eben was anderes, was ich dann ausprobieren wollte.
Über die Tätigkeit des Drehbuchschreibens reden wir später noch einmal noch zurück zum Schauspiel und zu den Kammerspielen. Was ist das für ein Haus für dich?
Dieses Theater bedeutet mir sehr viel. Ich weiß, ich habe ja hier in München Schauspiel studiert und bin damals ganz viel in die Kammerspiele gegangen. Ich habe an den Kammerspielen an der Garderobe und im Einlassdienst gearbeitet. Das war mein Nebenjob. Und ich habe immer vor allem die SchauspielerInnen dort sehr bewundert. Und mit denen durfte ich jetzt sogar spielen. Aber ich gehe immer ins Theater wegen der Leute, die spielen.
Es droht aber ein Abschied von den Kammerspielen, oder? Ja. Und warum?
Ja. Weil das Schreiben mir mittlerweile so viel Spaß macht, dass ich das gerne auf 50-50 bringen möchte, also 50% meiner Zeit spielen, 50% schreiben. Und als festes Ensemblemitglied ist es einfach nicht zu schaffen, weil man dann doch sehr beschäftigt ist. Aber ich hoffe, dass ich vielleicht an den Münchner Kammerspielen weiterhin gastieren darf. Das würde mich sehr freuen. Ich wäre sehr traurig, wenn es wirklich ein Abschied wäre.
Das wäre auch ein Abschied von München. Was für ein Verhältnis hast du zur Stadt?
Zur Stadt, ich mag München, ich mag schöne Städte und München ist sehr schön und das genieße ich sehr. Das war auch mein Problem mit Bochum, weswegen ich in
Wobei
Bochum,
gegen den Plattenbau ist Bochum vielleicht schon
total,
fast schön.
Total, aber wenn man München studiert hat, war dann Bochum hart, nicht mehr so schön. Aber ich habe mit der Zeit gemerkt, dass mir München doch ein bisschen zu klein ist. Ich mag wirklich Städte, je größer eigentlich, umso besser. Und deswegen bin ich jetzt in Berlin.
Zu Gast auf Bayern 2 1:1 der Talk. Heute die Schauspielerin und Drehbuchautorin Svetlana Belisova. Aber Schauspielerin, das trifft es ja nie ganz. Schauspieler machen so viel. Also erstens vielleicht Hörspiele, Drehbücher schreiben. Welche Tätigkeiten von dir haben wir jetzt noch nicht angesprochen?
eine Tätigkeit, mit der ich Geld verdiene oder mit der ich gern meine Zeit verbringe?
Gerne beides.
Weil was ich auch, das ist so, Hobbys habe ich
vielleicht
auch.
Vielleicht das, was dich ausmacht am ehesten.
Ach so, naja, ich interessiere mich sehr für Tanz und habe seit was 2,5 Jahren, nee, oder mittlerweile 3, habe ich eine große Leidenschaft für Pole Dance.
An der Stange.
An der Stange. Ich habe auch eine im Wohnzimmer bei mir.
Wirklich?
Ja.
Aber ich glaube, du kannst Ballett.
Ach so, Ballett habe ich eine Zeit lang gemacht.
Hilft es an der Stange, weil dann hat man schon mal irgendwie so fiese Muskeln, oder?
Auf jeden Fall. Es hilft, wobei ich sehr viel an meinen Schultern arbeiten musste, weil Ballett ist natürlich vor allem Unterkörper und Pole Dance ist sehr viel Oberkörper. Und mittlerweile bin ich so Pole Dance verliebt, dass ich kein Ballett mehr mache.
Warum macht es Spaß im eigenen Wohnzimmer unter Aufbringung aller seiner Muskelkraft an einer Stange zu hängen? Nicht zu hängen, also ist ja
sich
gar nicht
zu bewegen.
Hängen.
Doch,
sich zu
auch hängen.
Sich hängen und bewegen.
Genau, dagegen stemmen, man macht allerlei Dinge damit. Für mich ist das auch eine Herausforderung. Für mich ist das größte Glück, wenn irgendeine komplizierte Figur nicht klappt und dann klappt sie. Mhm. So dieses, ich finde im Vergleich zum Beispiel zum Schauspiel oder Drehbuchschreiben ist es einfach, man merkt deutlich, ah ja, jetzt bin ich besser geworden. Und das mag ich sehr daran, weil es so handfest ist.
Das kann ich total nachvollziehen, auch aus meinem Beruf raus, weil jeder kann eine Moderation gut oder schlecht reden, jeder kann ein Theaterstück gut oder schlecht reden, jeder kann eine Inszenierung gut oder schlecht reden. Und die Stange ist sozusagen die Wahrheit.
Die Stange ist die Wahrheit und entweder kannst du dich da dran halten oder nicht.
Und brauchst du dazu Musik? Oder geht es auch?
Es geht auch ohne, aber ich mache es meistens mit Musik.
Wahnsinn. Pole Dance, damit ist jetzt eine Wendung in der Sendung, mit der ich nicht gerechnet hatte. Und ich habe auch keine Ahnung, wie wir jetzt auf die Grimm zurückkommen, aber ich möchte trotzdem nochmal. Harter Schnitt vom Pole Dance auf die Grimm. Ich möchte trotzdem nochmal dorthin zurück, weil Ihre Eltern aus Russland stammen. Wie waren die politischen Diskussionen, als die Russen dann die Krim annektiert hatten? Seid ihr eine Familie, die streiten kann? Oder wie verdaut ihr gemeinsam das Wüten der Welt da draußen?
Wir sind keine Familie, die gut streiten kann, weil ich will immer wieder diese Diskussionen anzetteln. Dann regt sich meine Mutter meistens wahnsinnig auf. Und mein Papa versucht dann zu schlichten und sagt, wir reden besser nicht darüber. Aber ich merke schon, dass das spaltet, also es spaltet insofern, dass ich habe 2 Tanten, die in St. Petersburg wohnen, mit denen ich keinen Kontakt habe, weil sie, ja, die sind so indoktriniert und sie sind diese russische Propaganda, die da aus dem Fernsehen jeden Tag die Leute beschallt. Ich kann mit denen nicht reden. So, insofern spaltet das schon. Und mit meinen Eltern, ich glaube, sie halten zu viel von mir, als dass sie komplett meine Meinung ablehnen könnten.
Und Ihre Eltern sind inzwischen in Deutschland,
so
auch,
ist
oder?
Es, ja.
Seit wann sind sie da?
Die sind im November vorletzten Jahres.
Also im Krieg.
Geflohen, genau. Krieg. Sie haben vor allem große Angst bekommen, als diese Krimbrücke, die Krim mit russischem Festland verbindet, als die massiv gesprengt wurde. Und da haben sie wirklich Angst bekommen, weil irgendwie gingen sie zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt mehr oder weniger davon aus, dass es eine Schlacht um die Krim geben wird. Und dann dachten sie, okay, aber ohne die Brücke kommen wir da nicht weg. Und dann sind sie einfach gefahren, weil sie dachten, sie hatten Angst, dort eingeschlossen zu sein.
Ich weiß nicht, wie alt deine Eltern sind, aber jung werden sie nicht mehr sein.
Nee, die sind sehr alt. Ich habe auch einen sehr alten einen alten Bruder. Und meine Eltern sind 72 geboren. Nee, was erzählt mein Bruder? 49 sind sie geboren. Mhm. Also, ja.
Wie ist das für alte Menschen aus dem Krieg raus, hier nach Deutschland? Was führen sie für ein Leben?
Also, meine Eltern sind total zufrieden, muss ich sagen. Sie hatten dort nie viele Kontakte, haben eher so für sich gelebt. Und hier, lustigerweise, haben sie mehr Kontakte, weil sie da in dieser Flüchtlingsunterkunft sind, die ein Hotel ist. Also, man muss sich nicht irgendwie schlimme Baracken, was auch immer, vorstellen. Es ist wirklich ein Hotel. Sie haben dort ein Doppelzimmer. Und haben tatsächlich mehr soziale Kontakte, weil sie da jetzt eben mit den geflüchteten Menschen aus der Ukraine zusammenleben. Und mein Papa fährt viel Fahrrad, findet Deutschland ganz toll, München auch, so.
Haben Sie Hoffnung für die Ukraine oder erlaubt man sich im Moment keine Hoffnung, erlaubt man sich nicht an Frieden zu denken?
Ich glaube, die Frage ist eher, welche Art, also worauf hofft man?
Und was ist der Preis?
Ja. Genau, weil Hoffnung auf Frieden habe ich auf jeden Fall, genau wie du sagst, die Frage ist, zu welchem Preis?
Wir spielen Regina Spektor, die auch russische Wurzeln hat und die vor allen Dingen fantastisch Klavier spielen kann, weil sie Klavier studiert hat. Und wir haben über Musik noch nicht gesprochen und über Instrumente. Ist Musik ein wichtiger Kosmos für dich oder eher nicht?
Nein, leider nicht. Musik, ich bewundere Menschen, die das können mit Musik. Für mich ist das irgendwie so wie so eine verschlossene Box. Ich habe ein bisschen Klavier gespielt, aber viel zu spät damit angefangen und einfach nicht die Zeit gehabt, das irgendwie auf ein Niveau zu bringen, wo ich gesagt hätte, ja, das kann man irgendwie auch mal vor Leuten tun. Ich singe natürlich als Schauspielerin, aber ich habe leider nicht dieses, ach, manche Menschen sind so von Natur aus so musikalisch begabt. Das bin ich leider nicht. Ich wäre das wahnsinnig gerne.
Und Kinder mag sie auch nicht.
Nur die ganz netten.
1:1 der Talk auf Bayern 2. Zu Gast heute ist Svetlana Belisova, Drehbuchautorin. Aber erstmal zum Stadtwechsel. Was erhoffst du dir von Berlin?
Von Berlin erhoffe ich mir mehr Abwechslung, weil die Stadt so groß und so unterschiedlich ist. Und ich erhoffe mir da auch ein bisschen bessere Chancen, um meine Filmkarriere aufzubauen, sowohl als Schauspielerin als auch als Drehbuchautorin, weil da doch irgendwie mehr so, keine Ahnung, die Industry sozusagen sitzt.
Aber es ist ja schon ein mutiger Schritt, oder? Weil man geht letztendlich in die Freiberuflichkeit.
Ja, aber sowas von, ich habe solche Angst. Ja, ich bin gerade in dieser Phase, wo ich versuche, mich in diese Unsicherheit hinein zu entspannen. Es klappt nicht immer.
Okay, das heißt, eigentlich ist ein festes Einkommen auch etwas, was unglaublich beruhigen kann.
Oh ja, deswegen ist es nicht einfach, sich da rauszureißen, weil das einfach wirklich für kreative Personen, also für Menschen in kreativen Berufen, wirklich ein Privileg ist, so etwas zu haben.
Das zum einen und zum anderen, weil deine Familie keine ist, die 7 Villen besitzt, sondern die Eltern in der Flüchtlingsunterkunft. Also es ist ja auch sozusagen kein großes Netz da wahrscheinlich, in das man sich notfalls reinschmeißt.
Ach so, nee, ich bin da, ich muss für mich selber alleine sorgen, ja.
Macht dann der Schritt doppelt Angst, oder?
Ja, glaube ich.
Also, wenn es jetzt super laufen soll in Berlin, was es wird, was wäre das dann für ein Leben, das du dir dort vorstellst?
Ich glaube, dann würde ich gerne tatsächlich als Schauspielerin so Film, Fernsehen arbeiten, aber auch 1-2 Stücke irgendwo als Gast machen, zum Beispiel an den Münchner Kammerspielen. Und dann nebenbei würde ich in meiner Freizeit, oder nicht Freizeit, sondern der Zeit, die dann bleibt, Drehbücher schreiben. Und vielleicht würde ich auch mal den einen oder anderen Film auch selber inszenieren.
Vielleicht eine blöde Frage, aber kann man Drehbuch schreiben lernen oder muss man es können?
Man muss es lernen. Es gibt auch gewisse Regeln, die man befolgen muss, damit gewisse Dinge funktionieren.
Das ist die handwerkliche Seite. Ja. Die andere Seite ist, dass man Geschichten erzählen will. Welche Geschichten hast du schon erzählt und willst du erzählen?
Mich interessieren ganz viele Geschichten. Ich glaube, das ist auch so, weswegen ich diesen Beruf auch ausüben möchte, weil mich alles interessiert und alle. Das erste Drehbuch, das ich geschrieben habe, befasste sich mit dem Russland-Ukraine-Konflikt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich möchte den Menschen, es wird so viel darüber geredet, aber ich hatte den Wunsch oder das Bedürfnis, den Menschen hier noch eine andere Art von Einblick in diese Situation zu geben. Und vor allem finde ich, und deswegen glaube ich auch so sehr an die Macht der Kunst, ich finde, oder ich weiß gar nicht mehr, es ist nicht meine Idee, ich glaube, irgendjemand anderer hat es gesagt, aber die Kunst ist der einzige Weg für uns Menschen, in die andere Person reinzugucken. Weil irgendjemand schreibt etwas und dadurch kann ich dann, wenn die Geschichte gut ist, so viel zum Thema, man muss es lernen, dann kann ich das nachfühlen, dann kann ich das erleben und dann erlebe ich dadurch etwas, was ein anderer erlebt. Und das ist, finde ich, wirklich was Faszinierendes.
Und dankbar können wir sein, dass wir in einem Land leben, wo die Kunst ihre Macht entfalten kann. In Russland ist das nicht so im Moment.
Absolut, total, total. Wobei natürlich, man muss auch sagen, klar, also Diktatur ist eine andere Geschichte, aber in einer Demokratie und in einer kapitalistischen Marktwirtschaft kann sich auch nicht alles entfalten. Ne? Das ist dann anderen Zwängen unterworfen.
Du hast gesagt, gerade als die Musik lief, dass du dir jetzt zutraust zu sagen, ich möchte Regie machen. Bevor wir auf die Regie kommen, vielleicht erklärst du noch mal diesen Satz. Was braucht es für ein Zutrauen, das auszusprechen?
Ich glaube, ich habe immer sehr hohe Anforderungen an mich. Deswegen, es hat auch lange gedauert, bis ich gesagt habe, ich nenne mich jetzt Drehbuchautorin. Weil ich finde, es gibt so viele Menschen, die rumlaufen und sagen, ich bin Schauspielerin, ich bin Journalistin, ich bin das und das, ich bin das und das. Und ich möchte das nicht. Ich möchte, dass, wenn ich das sage,
dass es so ist.
Dass es so ist, dass ich, wenn es eine andere Person wäre, sagen würde, ja, du bist es wirklich.
Ein kritischer Mensch sitzt mir da gegenüber. Ja. Wie hart bist du mit dir?
Ja, manchmal tatsächlich, glaube ich, zu hart. Aber dann auf der anderen Seite denke ich mir, ja, aber wenn ich das nicht wäre, würde ich jetzt wahrscheinlich in Simferopol rumsitzen.
Das wäre keine gute Alternative.
Nee, gar nicht.
Wie ist denn die Situation im Moment dort? Oder das, was du an Einblick hast?
Naja, dort ist es ruhig, soweit ich weiß. Und solange man keine Demonstrationen gegen das Regime organisiert, glaube ich, ist man okay.
Das ist in Berlin sehr anders. Berlin ist eine pulsierende, eine Stadt, in der man politisch sein kann. Du hast vorher gesagt, da ist auch mehr Filmindustrie. Mhm. Wenn man da jetzt hinkommt, wie nähert man sich dann diesem Business dort an? Rennt man die ganze Zeit auf Empfänge? Nutzt man Kontakte oder wie kommt man da wieder rein?
Ja, zum Beispiel ich als Drehbuchautorin, ich hatte das Glück eben, dass dieses Drehbuch, das ich geschrieben habe, in diesem Programm,
Brudervölker,
genau, das war anscheinend nicht ganz schlecht, weswegen es Leute gibt, die das machen wollen. Und eine ganz tolle Agentur hat mich als Drehbuchautorin aufgenommen. Und die haben viele Kontakte und tatsächlich haben sie dann einfach für mich Treffen mit ProduzentInnen organisiert und dann bin ich umgegangen und dann fragen sie, woran arbeitest du gerade, und dann erzähle ich denen von meinen Ideen und wenn es gut läuft, dann sagt jemand, das finde ich toll, schick mir doch mal was.
Was wäre die erste Regiearbeit, die du gerne hättest?
Ach, die erste Regiearbeit, naja, dazu, ich habe einen Traum, eigentlich möchte ich zuerst einen Kurzfilm machen. Und da habe ich einen Kurzfilm geschrieben und will jetzt dieses Jahr probieren, den zu realisieren, eben als Regisseurin. Wahrscheinlich no budget, weil erstmal sich ausprobieren, darum geht's. Und dann mal schauen.
Wie viel Bindung brauchst du in deinem Leben und wie viel Ungebundenheit? Weil du vorher sagtest, ich muss für mich selber sorgen. Bist du eine Einzelkämpferin auf eine bestimmte Art und Weise?
Ja, das bin ich, aber ich wünschte mir, ich müsste das nicht sein. Also ich hätte wahnsinnig gerne jemanden, wo ich wüsste, okay, wenn das jetzt irgendwie alles nicht läuft, da ist jemand da, der mich auffangen könnte.
Und die Eltern hier in Bayern zu lassen und nach Berlin zu gehen, ist kein Problem für dich?
Nee, wie viele Jahre haben wir? Da waren sie in Simferopol, ich war hier. Das ist ja trotzdem viel. Ich bin ja immer wieder in München, dann sehen wir uns.
Ich wünsche an dieser Stelle alles Gute für die Suche nach jemandem, der alles mitträgt, für die Regie, für die Schauspielerei, und bedanke mich ganz herzlich für den Besuch.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Bayern 2, 121 der Talk gibt es auch in der ARD Audiothek, und da haben wir noch einen besonderen Tipp für Sie. Man kennt das ja, man gerät immer bei gleichen Punkten in Streit zum Beispiel. Und wir haben einen Psychologie-Podcast, Wie wir ticken. Der nimmt eben Sie lebensnah und wissenschaftlich fundiert mit in die Welt der Psychologie. Gibt es in der ARD Audiothek.